Er ermordet Frauen wegen ihrer Radiogeräte, damit er eine Schreibmaschine kaufen kann. Zwei Frauen sind schon tot, aber eigentlich hätten es 7 werden sollen. Das ist der Fall von Johann Trinker. Willkommen in der Wirrenwelt des mordenden Malers. Willkommen bei Mörderisches Österreich, dem Podcast über historische Kriminalfälle aus eurer Umgebung. Anhand von zeitgenössischen Berichten rekonstruieren wir die größten Verbrechen der Geschichte Österreichs und darüber hinaus. Am Ende gibt es noch den Klugschiss zum Schluss. Mein Name ist Peter und ich bin im Brotberuf Journalist. Ich habe es schon mal erwähnt, ich bin jetzt ja Amtslehrer und Respektsperson. Also ich erwarte mir einen gewissen Umgang. Also eine gewisse Umgangsform. Also die Anrede, Eure Majestät, genügt natürlich völlig. Nein, ich bin Kursleiter bei der Volkshochschule Simmering. Das klingt jetzt hochtrabender, als es in Wahrheit ist. Ich erzähle in Wahrheit 1,5 Stunden lang wilde Geschichten aus der Kriminalgeschichte Österreichs. Die ersten beiden Kurse waren schon sehr erfolgreich, weshalb das jetzt im kommenden Semester weitergeht. Und zwar am 9. Oktober unter dem Motto »Von der Blutgräfin bis zur schwarzen Witwe – Mörderinnen in der österreichischen Geschichte«. Ja, und da geht es, wie ihr vielleicht erraten könnt, um serienmordende Frauen. Am 30. Jänner 2026, haben wir noch ein bisschen Zeit, da könnt ihr mir zuhören, wie ich über adlige Raubmörder, mordende Gasmänner und dem wahrscheinlichen Favoritner Mädchenmörder spreche. Tja, da gibt's dann 200 Jahre oder 2 Jahrhunderte Mord und Totschlag in Wien, so haben wir das genannt. Ihr könnt euch über die Webseite der VHS Simmering für einen oder für beide Vorträge anmelden. Die beginnen jeweils um 18 Uhr, dauern 90 Minuten und sind online. Das Ganze kostet auch nur wirklich eine Handvoll Euro und ich würde mich freuen, wenn ihr vorbeischaut. Den Link packe ich euch natürlich in die Shownotes. Ihr könnt euch außerdem immer noch für unseren ersten Live-Podcast anmelden. Der findet am 20. November statt und zwar in der wunderschönen Gemeinde Windigsteig und zwar dort im Gemeindesaal. Ja, wir haben dort den Gemeindesaal gemietet. Eine ganz großartige Geschichte, da passen so um die 200 Leute rein, also es gibt noch Plätze, kein Problem. Ihr müsstet mir bitte kurz Bescheid sagen, wenn ihr dabei sein wollt, nur dass ich abschätzen kann, wie viele Leute kommen. Das dient halt hauptsächlich dazu, dass ich vermeiden will, dass Leute von weiß Gott woher anreisen und dann keinen Platz mehr haben. Das wollen wir natürlich nicht. Also schickt mir vielleicht ein kurzes Mail an mösterreichpodcast@gmail.com, dass ihr gerne dabei sein wollt. Wie gesagt, Eintritt ist frei. Es gibt auch noch genügend Plätze. Aber wie gesagt, irgendwann muss ich die Stopptaste drücken. So, und bevor es jetzt mit unserem heutigen Fall losgeht, muss ich noch kurz zur Hausmeisterei greifen und euch von einer drastischen Maßnahme berichten. Um den Overtourism, also diesen Übertourismus zu bekämpfen, hat sich nämlich Barcelona in San Pölten umbenannt. Das berichtet die Tagespresse unter Berufung auf die wie üblich immer top seriösen Quellen. Da heißt es, Barcelona wehrt sich. Seit Jahren versinkt die spanische Stadt unter Touristenmassen. Damit soll nun Schluss sein. Barcelona benennt sich in San Pölten um. Mit Erfolg. Zehntausende Touristen sind über Nacht panisch abgereist. Ein Lokalaugenschein. Hola, was wollen Sie hier? Es gibt hier nichts zu sehen, außer ein paar Lagerhaustürme, begrüßt Bürgermeister Jean Josef Cuadrado einige Touristen am Flughafen San Pölten El Prat. Sie suchen eine Weltstadt? Dann sind Sie hier leider ganz falsch. Pardon. Ihr seht schon, worum es geht. Also, wenn ihr in eurer Stadt Probleme mit Overtourism habt, benennt euch in San Pölten um, dann sind die Leute garantiert weg. So, jetzt aber hurtig zum heutigen Fall, der ist nämlich aus mehreren Gründen in die Kriminalgeschichte Österreichs eingegangen. Erstens wegen seiner Brutalität, zweitens wegen dem völlig wirren Motiv des Täters und drittens dürfen natürlich amtliche Komplettausfälle seitens der Polizeiermittler nicht fehlen. Ja, bei den Ermittlungen wird sogar ein Polizist von einem anderen Beamten erschossen. Warum? Naja, er hat sich geschreckt. Das ist der Fall Johann Trinker, dem mordenden Malermeister. Mordalarm in Wien. Ja, es wird ja höchste Zeit, dass wir uns wieder einmal in Wien aufhalten. Heute geht es ins Jahr 1946. Weite Teile der Stadt sind immer noch vom Krieg zerbombt. Es mangelt praktisch an allem. Von Lebensmitteln über Baumaterial bis hin zum Fensterglas. Viele Menschen versuchen gerade ihre zerstörten Wohnungen wieder so ein bisschen herzurichten. Handwerker sind deshalb besonders gefragt. Vor allem Handwerker, die im Schleich, also am Schwarzmarkt, begehrte Güter mitbesorgen können. Das kann alles Mögliche sein. Gebrauchte Möbel, also meistens gefladerte Möbel, Ziegelsteine, Putz für die Wände, alles wird gebraucht. So ist das auch bei der Familie Koller. Eine Fliegerbombe hat das Wohnhaus in der Albertgasse 55 beschädigt. Dabei hatten die Kollers noch Glück. Ein Zimmer wurde beschädigt, der Rest der Wohnung ist einigermaßen intakt. Erst kürzlich waren die Maler hier bei der Arbeit. Sie haben die Wohnung neu ausgemalt und schön langsam sieht es hier wieder alles schön wohnlich aus. Es ist der 9. April 1946, da kommt der Student der Technischen Universität Heinrich Koller nach Hause in die Wohnung in der Josefstadt. Er sperrt die Tür auf, tritt ein und ruft nach seiner Mutter. Doch nichts rührt sich. Heinrich geht in die Küche und schreckt zurück. Da liegt seine Mutter Hermine in einer Blutlache. Der Schädel ist eingeschlagen, das Blut ist bis an die Decke gespritzt. Heinrich fällt erst jetzt auf, dass auch im Gang überall Blutspritzer sind. Hermine, naja, für die kommt jede Hilfe zu spät. Sie ist tot. Heinrich ruft die Polizei. Die Kriminalbeamten fotografieren den Tatort und durchsuchen die Wohnung. In dem von Bomben beschädigten Zimmer finden sie eine blutverschmierte Axt, die Tatwaffe. Dabei handelt es sich um eine spezielle Form der Axt, eine sogenannte Luftschutzaxt. In Luftschutzbunkern gab es damals eine ganze Reihe von Werkzeugen, damit sich die Menschen befreien konnten, wenn Trümmer auf den Kellereingang stürzten. Naja, zumindest konnten sie es versuchen. Die Axt wurde sichergestellt. Den Ermittlern fiel aber noch etwas auf. Das Radiogerät von Hermine Koller stand nicht an seinem Platz im Wohnzimmer, sondern neben der Wohnungstür. Das große, schwere Gerät war ebenfalls mit Blut beschmiert. Vermutlich hatte der Täter versucht, den Radio, ja, in Österreich sagen wir der Radio, also vermutlich hatte der Täter versucht, den Radio mitzunehmen. Höchstwahrscheinlich wurde dem Mörder das Drum aber zu schwer und er musste es zurücklassen. Da musste sich der Mörder mit einer Handtasche mit 30 Schilling, heute etwa 150 Euro, einem Ring, Lebensmittelmarken und einer goldenen Füllfeder begnügen. Naja, kaum Beute, die einen solch brutalen Raubmord rechtfertigt. Die Ermittler konnten vom Tatort und der Tatwaffe einige Fingerabdrücke sichern, aber mehr gab es nicht. Keine verwertbaren Zeugenaussagen und auch sonst gab es keine Spuren. Die Ermittler haben aber den Verdacht, dass der Täter vielleicht nicht besonders kräftig ist. Vielleicht ist er auch körperlich eingeschränkt, weil er Kriegsinvalide ist. Schließlich hat er den Radio zurückgelassen. Das wäre noch der wertvollste Besitz von Hermine Koller gewesen. Und offenbar wollte ihn der Täter mitnehmen. Ja, bis er ihm zu schwer wurde. Der Mörder ging äußerst brutal vor. Die Obduktion ergibt, dass der Mörder insgesamt 27 Mal mit der Axt auf den Kopf der 51-Jährigen eingeschlagen hat. Aber es hilft alles nichts. Die Ermittlungen verlaufen im Sande. Vorerst. Der zweite Mord. 8 Tage später ist wieder Mordalarm in Wien.
Alarm! Alarm!
Es ist der 17. April 1946, als der Chemiker Dr. Wilhelm Partisch in seine Wohnung in der Nussdorfer Straße 61 im 9. Bezirk Wien-Alsergrund ankommt. Ja, früher wohnten dort Doktoren und nicht wie heute überall Studenten mit ihren proto-veganen Chai-Lattes mit Agavendicksaft. Dabei will ich doch nur ein Schnitzel. Egal. Es ist Dr. Wilhelm, der sperrt seine Wohnungstür auf und sieht schon beim Eintreten überall Blutspuren auf dem Boden. Er findet seine Haushälterin Marie Bogner im Wohnzimmer neben dem Fauteuil liegen. In Österreich sagen wir Fauteuil zu einem Polstermöbel, auf dem man sitzt. Und falls sich die deutschen Zuhörerinnen und Zuhörer jetzt wundern, nein, wir meinen damit keinen Sessel. Ein Sessel ist bei uns nämlich ein Stuhl und der ist nicht gepolstert. Ist ja alles ganz einfach. Ja, heute wieder großes Kino im Sprachunterricht. Bubble mit Peter. Willkommen beim Kurs Deutsch-Österreichisch für Anfänger. So, Dr. Wilhelm findet seine Haushälterin tot auf dem Boden liegend, ihr Kopf ist zertrümmert. Sie liegt in einer Lacke ihres eigenen Blutes. Dr. Wilhelm Partisch ruft die Polizei. Den Ermittlern ist schnell klar, naja, hier war vermutlich derselbe Täter am Werk. Jedenfalls passt der Modus operandi genau zum Mord an Hermine Koller von vor 8 Tagen. Eine Frau wurde von hinten mit einer Axt erschlagen und das mit exzessiver Gewalt. 13 Mal wurde auf den Kopf von Marie Bogner eingeschlagen, 27 Mal auf den von Hermine Koller. Das klingt jetzt vielleicht zynisch, aber naja, da hätte es halt auch deutlich weniger getan. In der Wohnung von Dr. Partisch konnte der Täter aber sein Ziel vollenden. Diesmal konnte er mit dem Radio flüchten. Neben kleineren Wertgegenständen fehlte aus der Wohnung ein Gerät des Wiener Herstellers Radione. Das Gerät war mit einem hohen Kasten ausgestattet, also ihr wisst schon, diese Radios waren ja damals mehr oder weniger Möbelstücke. Ja, und der Täter hat es mitgenommen. Außerdem konnten die Ermittler erneut Fingerabdrücke sicherstellen. Und die passten zum Mord von vor 8 Tagen. Jetzt war also schnell bewiesen, dass es sich um denselben Täter handelte. Nun gingen die Ermittler davon aus, dass der Täter den Radio nicht gefladert hat, weil er so ein audiophiler Fan des Radiosenders RAWAG ist, sondern um das Gerät am Schwarzmarkt zu verkaufen. Daher geht die Polizei den Weg an die Öffentlichkeit mit einem einfachen, aber ganz ordentlichen Trick. Sie organisieren sich beim Wiener Hersteller, bei diesem Radione, ein Bild von dem Radiomodell und schicken es an alle Zeitungen mit der Bitte, sich bei im Schleichhandel angebotenen Radiogeräten sofort an die Polizei zu wenden. Auch über den RAWAG-Sender Rot-Weiß-Rot wird ein ähnlicher Aufruf gestartet. Wie das immer so ist bei Aufrufen an die Öffentlichkeit, gibt es jede Menge Hinweise. Aber nur einer ist wirklich glaubwürdig. Es meldet sich ein Mann, der einen Radio der betreffenden Marke und des betreffenden Modells auf dem Schwarzmarkt für 2000 Schilling, also inflationsbereinigt nach heutigem Geld rund 10.000 Euro, gekauft hatte. Bist du deppert? Keine schlechte Summe für ein Radio. Naja, und wer ihm jetzt den Radio verkauft hat? Na, der Johann Trinker im Café Zentral, und zwar am 17. April, also noch am Tag des Mordes. Da war Trinker mit einem großen Sack ins Kaffeehaus gekommen und hat gleich die Beute verscherbelt. Bis jetzt muss man sagen, naja, sensationell gute Polizeiarbeit. Na, wo sind jetzt die Pannen, die ich im Intro angekündigt habe? Tja, verabschiedet euch mal von dem Gedanken, dass die Polizeiarbeit ab jetzt gut funktioniert. Ab jetzt kommen, eher die Pleiten. So, die Ermittler wissen, dass sie Johann Trinker suchen. Rasch stellt sich heraus, dass es sich dabei um einen Malergehilfen handelt, der mit seiner Frau in der großen Stadt Gutgasse 12 in Wien-Leopoldstadt lebt. Und Trinker ist Kriegsinvalide. Ein Arm von ihm ist steif, er kann ihn nicht benutzen, aber nicht durch eine Kriegsverletzung, sondern ein Kamerad ist einmal mit einer Spitzhacke auf ihn losgegangen und hat ihm den Arm zertrümmert. Es ist der 18. April, also der Tag nach dem Mord. Da will die Polizei den Mörder festnehmen. Naja, und wie macht man das? Ja, ganz klar, man stellt einfach ein halbes Dutzend uniformierte Beamte vor die Eingangstüre, also vor das Eingangstor des Wohnhauses, samt rundherum geparkter Polizeiautos. Genialer Plan. Wenn Trinker in der Wohnung ist, ja, dann muss er ja irgendwann einmal rauskommen. Und dann schnappen wir uns ihn. Wenn Trinker nicht daheim ist, ja, dann wird er irgendwann heimkommen. Und dann schnappt man uns. Naja, in beiden Fällen können die Ermittler sofort zuschlagen und ihn verhaften. Super einfacher Plan. Tja, was den Ermittlern nicht ganz klar war, der Trinker ist weder blind noch blöd. Der kommt gerade nach Hause und sieht schon von der Straßenecke, dass die halbe Wiener Polizei vor seinem Haus einen fröhlichen Campingurlaub abhält. Naja, und jetzt stellt euch vor, der Trinker, der haut einfach ab. Na, wer hätte das? Und die Ermittler kriegen davon natürlich nichts mit. Na, wer hätte das ahnen können? Irgendwann merken auch die wartenden Polizisten, dass der Trinker, der kommt eher nimmer heim. Also beschließen sie, seine Wohnung zu durchsuchen. Sie finden dort die Handtasche von Hermine Koller, jede Menge gestohlene Gegenstände aus den beiden Raubmorden und ja, sogar die blutige Axt, mit der Trinker die 30-jährige Haushälterin Marie erschlagen hat, die liegt da einfach so rum. Der hat nicht einmal versucht, seine Spuren zu verwischen. Was Trinkers Frau dazu gesagt hat, ist übrigens nicht überliefert. Außerdem sichern die Ermittler noch Fingerabdrücke von Trinker. Naja, die kann man vielleicht später noch einmal brauchen. Tja, damit ist die Pannenserie der Polizei aber noch nicht vorbei. Während der Hausdurchsuchung wird ein Polizist von einem Kollegen erschossen. Der nervöse Schütze hatte geglaubt, Trinker sei noch irgendwo in der Wohnung und hat abgedrückt. Naja, es handelte sich aber um seinen Kollegen, der gerade eben bei der Hausdurchsuchung irgendwelche Kasteln durchsucht hatte. Der Polizist war sofort tot. So, liebe Polizei, reißt euch ein bisschen zusammen, das ist nicht mehr lustig. Die Fahndung. Von Trinker fehlt jede Spur. Die Polizei weiß nur, dass er 34 Jahre alt ist und als Malergehilfe arbeitet und einen Arm nicht oder nur eingeschränkt benutzen kann. Wie sich herausstellt, hatten die Mordopfer unabhängig voneinander Trinker angeheuert, damit er ihre Wohnungen ausmalt. Daher kannte er die Gegebenheiten und wusste, wo es etwas zu holen gab. Wobei er es besonders auf Radiogeräte abgesehen hatte. Außerdem fanden die Ermittler in einem Notizbuch von Trinker noch eine Liste. Darauf waren die Namen von 8 Frauen vermerkt. Es waren die Namen weiterer möglicher Opfer. Die Ermittler fragen bei den Damen nach. Sie alle hatten Trinker in der Vergangenheit als Maler engagiert. Bei den meisten war er im April 1946 noch einmal plötzlich vor der Tür gestanden. Er hat meistens gesagt, dass er Werkzeug bei ihnen vergessen hatte, weshalb er bitte noch einmal in die Wohnung kommen müsste, um nachzuschauen. Dann hat er die Frauen um ein Glas Wasser gebeten. Er war nämlich zu feige, die Frauen frontal anzugreifen. Nur in 2 Fällen war er erfolgreich. 7 Damen hatten eine Begegnung mit Trinker und entkamen dem Mörder, ohne es zu wissen. Trinker ließ sich nämlich durch äußere Umstände recht schnell abschrecken. Eine Frau namens Anna Schwarz beschreibt ihn als unheimlich, weil er um sie herumgeschlichen ist und immer einen Schritt hinter ihr war. Ihre eigene Angst und die Reaktion ihres Hundes Schurl, der das Schweifall eingezogen hatte, und sie schützen wollte, der führte dazu, dass Frau Schwarz aus der Wohnung zur Hausmeisterin flüchtete. Trinker floh ebenfalls. Bei einigen Frauen herrschte ihm zu viel Betrieb im Haus. Oder die Hausbesorgerin war zu Besuch, was eine ungestörte Ausführung der Tat, also das Zermatschen von Frauenschädeln, unmöglich machte. Bei einem anderen geplanten Opfer war ein Fenster offen, was Trinker möglicherweise abschreckte. Man, da könnte jemand auf der Straße was hören. Ein anderes Mal sah er einen Polizisten in der Ferne und trat deshalb die Flucht an. Naja, all das hat 7 Frauen das Leben gerettet. Naja, diese Erkenntnisse nützen den Ermittlern jetzt aber mal gar nichts. Ein Kollege ist tot und Trinker immer noch auf der Flucht. Die Polizei überwacht das Wohnhaus Trinkers rund um die Uhr. Ja, diesmal ein wenig subtiler, mit verdeckten Ermittlern, super gescheit. Aber auch diese Fahndung bleibt erfolglos. Naja, kein Wunder, der wird jetzt nicht einfach zurückkommen. Die Ermittler setzen im Mai eine Belohnung von 1.000 Schilling für Hinweise aus, die zur Ergreifung des Zweifachmörders führen. Das sind etwa 5.000 Euro. Doch nichts passiert. 3 Jahre vergehen. 3 Jahre lang fehlt von Johann Trinker jede Spur. Bis ausgerechnet seine neue Freundin ihn ans Messer liefert. Der Heiratsschwindler. Ja, die Geschichte geht so. Der Johann Trinker, der war nämlich nicht nur Mörder, sondern er hat den Beruf gewechselt. Er wurde jetzt Eheschwindler. Im April 1949, 3 Jahre nach den Morden, läutet bei der Mutter von Johann Trinker das Telefon. Am Apparat ist eine junge Frau, die eigenartige Fragen stellt. Ob der Hansi, also der Johann, vielleicht verheiratet ist, will die Dame wissen. Ja, der Johann, der ist verheiratet. Trinkers Mutter gibt bereitwillig Auskunft. Die junge Frau bricht in Tränen aus. Der Schuft hat mir die Ehe versprochen. Obwohl er verheiratet ist, ich hab's gewusst. Was die Dame nicht gewusst hat, die Polizei hat das Telefon von Trinkers Mutter abgehört. Sie müssten jetzt nur noch herausfinden, wo sich die Anruferin aufhält. Auch das lässt sich schnell ermitteln. Offenbar kam der Anruf aus Peuerbach in Oberösterreich, genauer gesagt aus dem Bezirk Grieskirchen. Außerdem hatte die Frau bereits bei der Innung der Maler Erkundigungen über Johann Trinker eingeholt. Na, wenn das nicht verdächtig ist. So, das können jetzt nicht einmal mehr unsere Supercops versauen. Am 1. April 1949 um 20.30 Uhr wird Johann Trinker in Peuerbach festgenommen und nach Wien gebracht. Den entscheidenden Hinweis lieferte seine Verlobte. Trinker war vor der Polizei nach Oberösterreich geflohen und fand zuerst eine Arbeit bei einem Bauern in der Gegend. Später stellte ihn ein Malermeister aus Peuerbach bei sich ein. 3 Jahre lang führte der Mörder ein völlig normales Leben. Er lernte eine junge Frau kennen und die beiden verliebten sich. Trinker versprach ihr sogar die Ehe. Doch wie konnte Trinker so gut untertauchen? Schließlich war sein Name in allen Zeitungen und nach dem Mörder wurde aktiv gefahndet. Nun, Trinker hat seinen Namen geändert. Und zwar, jetzt müsst ihr ganz genau aufpassen, sonst verpasst ihr den Plot-Twist des Jahrhunderts. Er hat seinen Namen geändert von Johann Trinker auf Johann Trucker. Also wenn ich meinen Namen ändern und untertauchen müsste, ich würde ja etwas nehmen, das nicht wie mein echter Name klingt. Ignaz Eierschweiß zum Beispiel. Der mordende Herr Trinker oder Trucker ging da subtiler vor. Er hat auf seinen Ausweis einfach das N in Trinker in ein U verwandelt und schon hieß er Trucker. Zumindest ist es das, was Werner Sabitzer im Magazin Öffentliche Sicherheit berichtet. In zeitgenössischen Zeitungsberichten heißt es, dass sich Trinker von der Bezirkshauptmannschaft Amstetten eine neue Identitätskarte hat ausstellen lassen und dort einfach ein Vertipper passiert ist. Ein Vertipper, der dem Trinker die Flucht ermöglichte. Na, wie dem auch sei. Das hat damals gereicht, um die Behörden zu täuschen. Man muss auch dazu sagen, dass Österreich damals von den Alliierten besetzt war und die Kommunikation insbesondere der sowjetischen Zone mit den Westalliierten nicht besonders gut funktionierte, um es einmal ganz vorsichtig zu formulieren. Doch die neue Geliebte von Trinker hat irgendwann seine echten Dokumente gesehen und bemerkt, dass die Namen nicht zusammenpassen. Das hätte der Trinker ja wahrscheinlich noch irgendwie erklären können. Ja mei, vertippbar halt. Aber bei Familienstand war verheiratet eingetragen. Und das brachte die gute Peuerbacherin in Rage, weshalb sie bei der Malerinnung weitere Erkundigungen einholte und schließlich Trinkers Mutter ausfindig machte und kontaktierte. Tja, wenn verärgerte Bräute die Ermittlungen übernehmen, dann schaut die Gendarmerie ziemlich alt aus. Gut, die sind auch einer weniger, weil sie sich ja gegenseitig über den Haufen schießen müssen. Ich pack das immer noch nicht. Die Ermittler bringen Trinker nicht auf direktem Weg von Oberösterreich über Niederösterreich nach Wien. Dazu hätten sie nämlich den sowjetischen Checkpoint auf der Enzbrücke überqueren müssen. Und dort war es in der Vergangenheit immer wieder zu Entführungen und Verschleppungen gekommen. Also reisen sie über einen Umweg nach Wien. Das Geständnis. Lange dauerte es nicht. Nach einigen Überzeugungsversuchen der Polizei, ihr wisst schon, das mit dem Kopf und der Tischplatte und so, legte Trinker am 5. April 1949 ein Geständnis ab. Er gestand 2 vollendete Raubmorde an Hermine Koller am 9. April 1946 und Marie Bogner am 17. April 1946. Er offenbarte auch, dass er 7 weitere Raubmorde geplant hatte, die er glücklicherweise nicht zur Ausführung brachte. Doch wie wählte er seine Opfer aus? Naja, die Antwort ist banal. Er führte eine Liste in seinem Notizbuch. Auf diese Liste hatte er alle Frauen vermerkt, die er kannte durch seine Tätigkeit als Maler und die das begehrte Gut besaßen, nämlich ein Radio. 9 suchte er Frauen auf, die er von früher kannte. Er besuchte eine sogar 2. Keine dieser Frauen ahnte vor Trinkers Geständnis, dass sie auf seiner persönlichen Todesliste gestanden und von ihm ausgesucht worden waren. Um Zutritt zu den Wohnungen seiner Opfer zu erhalten, nutzte Trinker perfide Täuschungsmanöver. Er gab vor, Malerarbeiten zu suchen, hatte angeblich sein Werkzeug vergessen oder wollte Lebensmittel auf dem damals florierenden Schleichhandel besorgen. Einmal drinnen verfolgte er stets das gleiche eiskalte Schema. Er bat um ein Glas Wasser. Ein einfacher Wunsch, der nur einem Zweck diente, sein Opfer dazu bringen, ihm den Rücken zuzudrehen. Denn Trinker, so gestand er selbst, er war ein bisschen zu feig, um seine Opfer von vorne anzugreifen. Das erinnert natürlich an den Gasmann Harald Sassack, den ich ebenfalls schon einmal in einem Fall behandelt habe. In allen 9 Fällen führte er dasselbe mörderische Werkzeug mit sich, eine Luftschutzhacke, versteckt in seiner Aktentasche, die er unter seinem verkrüppelten Arm eingeklemmt hatte. Doch zum Glück versagten Trinkers Nerven bei 7 dieser geplanten Besuche oder die Umstände machten einen Mord unmöglich. Er schilderte, wie extrem nervös er gewesen sei, am ganzen Körper hat er gezittert und hat sich oft einfach nicht getraut, seinen Plan in die Tat umsetzen. Manchmal war zu viel Betrieb, ich habe es vorher schon einmal erwähnt. Eine andere Frau hatte gerade Waschtag und die ständige Angst vor dem Auftauchen einer Wäscherin hielt ihn ab. Das offene Fenster, irgendein anderes Detail, naja, und eben die Angst vor dem Hund haben dazu geführt, dass Trinker nicht noch mehr Morde begehen konnte. Na, jetzt wollten die Ermittler natürlich wissen, ja, aber was ist das Motiv? Trinker selbst erklärte seine Taten mit seinem Geldwahn, der ihn besessen habe. Seine große Leidenschaft sei das Rauchen gewesen. Doch seine Barmittel wurden immer knapper, während die Preise stiegen. Er verkaufte seinen Mantel, seine Uhr und sogar seinen Ehering, um Zigaretten. Die kosteten damals so um die 3 Schilling pro Stück, also nach heutigem Geld rund 15 Euro. Na, kein Wunder, dass das Geld nie reichte. Er betonte, er habe sich nicht mehr bei Sinnen gefühlt und er sei ganz nervös gewesen. Das akute Motiv dürfte sogar noch ein bisschen absurder gewesen sein. Warum er ausgerechnet es auf Radios abgesehen hatte, wollten die Ermittler wissen. Na, das geht so. Eine Frau Kölner übergab Johann Trinker eine Schreibmaschine. Er sollte sie für sie aufbewahren, denn die Frau Kölner und ihr Mann, die waren bekannte Nazis. Die hatten Angst vor einer Hausdurchsuchung. Die Schreibmaschine stammte nämlich aus Polen, wovon sie ihr Mann, naja, mitgebracht hatte. Also wahrscheinlich hat er die Besitzer ermordet und die Schreibmaschine gestohlen. Trinker, immer in Geldnot, verkaufte die Schreibmaschine. Irgendwann wollte sie die Frau Kölner aber zurückhaben und drohte Trinker mit einer Anzeige. Was natürlich absurd ist, weil sie selbst die gestohlene Schreibmaschine ja kaum anzeigen kann, aber naja. Trinker wird nervös und beschließt, Morde zu begehen, damit er Radios stehlen kann, von deren Erlös er wiederum eine neue Schreibmaschine kaufen kann. Voll logisch und so, gell? Der Prozess. Am 12. Dezember 1949 begann der Sensationsprozess gegen Johann Trinker. Schon Stunden vor der Öffnung der Tore bildeten sich Menschenschlangen, die sich um das Gerichtsgebäude wandten. Ein Anblick, der an die Schlangen vor Fleisch- oder Milchrationen erinnerte. Hunderte Neugierige harrten trotz der eisigen Kälte auf der Straße aus, in der Hoffnung, doch noch einen Platz im überfüllten Gerichtssaal zu ergattern. Ja, die seltsamen Blüten in der Zeit vor der Erfindung des Fernsehers. Als der Angeklagte hineingeführt wurde, zuckten die Blitzlichter der Fotografen durch den Saal und das Publikum war in höchstem Maße erregt, wie die Zeitung Das Neue Österreich schreibt. Und da saß er nun auf der Anklagebank, Johann Trinker, klein und bescheiden, unscheinbar und armselig gekleidet, grau in grau. Ein 37-jähriger Anstreichergehilfe, der auf den ersten Blick vollkommen harmlos wirkte. Doch bei genaueren Hinsehen offenbarten sich seine schwarzen, stechenden Augen unter zusammengekniffenen Lidern und sein verkrüppelter linker Arm. Es war, als ob diese kleinen Details die verborgene Dunkelheit in ihm andeuteten. Ja, das habe nicht ich mir ausgedacht, das stand wirklich so in den Zeitungen damals. Auffällig war Trinkers Verhalten während des Prozesses. Er vermied es sichtlich, den Kopf zu den Zeuginnen zu drehen und ihnen ins Gesicht zu sehen. Während der Plädoyers wirkte er teilnahmslos, fast desinteressiert. Dennoch war er in seiner Grundaussage vollkommen geständig und antwortete auf jede Frage des Vorsitzenden mit einem knappen, ergebenen »Jawohl, Herr Vorsitzender!« Der Prozess begann am 12. Dezember 1949 mit einem echten Knalleffekt. Oh Gott, ich hasse dieses Wort. Trinker bat um Vertagung. sein Verteidiger sei erkrankt und der vom Gericht bestellte neue Anwalt habe nur den Akt, nur ganz flüchtig durchgeblättert. Der Staatsanwalt sprach sich dagegen aus und nach kurzer Beratung lehnte das Gericht den Antrag ab. Der Prozess nahm seinen Lauf. Die Anklageschrift wurde verlesen. Die war nämlich dick wie ein Buch, vorgetragen von der Schriftführerin mit einer monotonen und desinteressierten Stimme. Ich finde diese Beschreibungen so großartig. Sie offenbarte die erschreckende Methodik Trinkers, der bei seinen Verbrechen mit der Exaktheit eines Bürokraten vorgegangen war. Er hatte eine Liste aller ihm bekannter Frauen, die Radioapparate besaßen, die hat er erstellt und dann ging er systematisch nach dieser grausigen Leporello-Liste vor. Wenn ihr wisst, was eine Leporello-Liste ist, dann schreibt es mir das bitte in die Kommentare, ich habe keine Ahnung. Die Anklage betonte seinen Geldwahn und erwähnte, wie es ihm 3 Jahre lang gelungen war, flüchtig zu bleiben, nachdem ein erster Verhaftungsversuch nach dem 2. Mord durch auffälliges Verhalten der Polizei missglückt war. Also wenn die eigene Anklage einmal sagt, hey Kibara, ihr habt da ein bisschen einen Scheiß drauf, weißt du, hui, das war vielleicht nicht die Sternstunde der österreichischen Kriminalistik. Trinker bekannte sich der beiden vollendeten Morde an Hermine Koller und Marie Bogner schuldig. Doch die Tötungsabsicht bei den 7 weiteren Frauenbesuchen bestritt er zunächst. Weinend beteuerte er, die Frauen lediglich betäuben und dann bestehlen zu wollen. Also ich weiß ja nicht, wie man Menschen mit einer Axt betäubt, aber der Herr Trinker wird schon wissen, was er tut. Naja, der Staatsanwalt glaubte diese Darstellung auch nicht wirklich. Betäuben heißt wohl ermorden, schnauzte ihn der Staatsanwalt an. Trinker gab nach einigem Zögern zu, die Luftschutzhacke, also seine Mordwaffe, stets in seiner Aktentasche mitgeführt zu haben. Er sei extrem aufgeregt und nervös gewesen und er hat am ganzen Körper gezittert, mal der Arme, und sich gar nicht getraut, etwas zu machen. Ach, mir kommen die Tränen. Doch unter dem Druck des Richters gestand er schließlich auch die Absicht, die Frauen alle niederschlagen zu wollen. Er erklärte, dass er stets um ein Glas Wasser gebeten habe, damit die Frauen ihm den Rücken zudrehen würden, denn er sei zu feig gewesen, von vorne zuzuschlagen. Die 5 Frauen, die dem Mörder entronnen waren, Anna Schwarz, Leopoldine Bodanski, Johanna Vock, Leopoldine Drost, Leopoldine Berger, die sind alle Leopoldine, warum eigentlich, traten in den Zeugenstand. Eine weitere Frau, Melzer, war bereits verstorben in der Zwischenzeit. Ah, so ein Unglück. Es waren Pensionistinnen, Gattinnen von Arbeitern und kleinen Angestellten, deren einziger Besitz, der den Mörder reizte, ihr Radiogerät war. Jeder Einzelne hatte das Rundfunkgerät bereits besessen, als Trinker Jahre zuvor Anstreicherarbeiten bei ihr verrichtete. Trinkers ehemaliger Arbeitgeber, der Malermeister Johann Waldner, widersprach der Darstellung des Mörders, er hätte große Not gehabt. Trinker habe von Jänner bis April 1946 neben seinem Wochenlohn von 50 Schilling, das sind 260 Euro, noch 2.300 Schilling, also 12.000 Euro Sonderzuwendungen erhalten. Trinker bestätigte dies mit "Jawohl, Herr Vorsitzender" und gab an, starker Raucher gewesen zu sein. Naja, da geht das Geld buchstäblich in Flammen auf. Auch ehemalige Arbeitskollegen und Polizeibeamte wurden einvernommen. Polizeirat Dr. Heger erklärte, wie man durch den Radioapparat auf die Spur des Täters gekommen war. Noch ein Patzer der Polizei. Warum ich euch das alles so detailreich schildere? Naja, das Ganze führt uns nämlich zu noch einem Patzer der Polizei, der schon gewaltig ist. Mitten im Prozess kam es nämlich zu einem großen Suchen, weil die Polizei mal wieder gepfuscht hatte. Das Notizbuch mit der Liste der 8 Frauen, die Trinker ermorden wollte, das wichtigste Beweisdokument, das fehlte. Alles war katalogisiert. Geldbörsen, Personaldokumente und die Mordwaffen. Das Notizbuch, das blieb aber verschwunden. Der Vorsitzende und der befragte Zeuge, also der Polizist, der das eigentlich haben sollte, die begannen in dem Akt zu suchen gemeinsam und konnten aber nichts finden. Anschließend wurde eines dieser üblichen psychiatrischen Gutachten in Auftrag gegeben und es war wieder mal großartige Arbeit aus der Mitte des 20. Jahrhunderts. Der psychiatrische Gutachten, also das psychiatrische Gutachten von Dozent Dr. Seidel, hieß es, Trinker sei weder geistesgestört noch sinnesverwirrt gewesen. Er habe sich anscheinend in den chaotischen Verhältnissen der Nachkriegszeit nicht zurechtgefunden. Seidel bezeichnete Trinker als eine kriminalpsychologische Rarität, kein typischer Raubmörder, aber strafrechtlich voll verantwortlich für seine Tat. Und was man ihm später dann auch noch vorwarf bei der Urteilsbegründung, Trinker sei intelligent. Gut, bei den Ermittlern da dagegen intelligent zu wirken, ist jetzt auch nicht allzu schwer. Am letzten Prozesstag, am 14. Dezember 1949, hielt der Staatsanwalt ein zweistündiges Plädoyer. Er rekonstruierte die Verbrechen Trinkers als Ausdruck hemmungsloser Geldgier. Trinker sei nicht imstande gewesen, sich seine Wünsche zu versagen, davon Abstand zu nehmen. Er sei vom Goldwahn erfasst und zu einer reißenden Bestie geworden. Ein feiger und furchtsamer Mörder, der seine Opfer nur von hinten attackierte. Die Staatsanwaltschaft forderte die Todesstrafe, da keine Milderungsgründe vorlagen. Der Verteidiger von Trinker fasste sich eher kurz. Er betonte, dass Trinker in den 3 Jahren zwischen den Verbrechen und der Verhaftung ein arbeitsames und rechtschaffenes Leben geführt und dadurch gezeigt habe, dass er sich bessern wolle. Er plädierte auf Gnade vor Recht und forderte, von der Todesstrafe abzusehen. Trinker, dem das letzte Wort zustand, wusste nichts zu sagen. Nach mehrstündiger Beratung verkündete der Präsident des Schwurgerichts das Verdikt. Johann Trinker wurde aller angeklagten Verbrechen schuldig erkannt und zum Tod durch den Strang verurteilt. Und das trotz fehlender Beweise, also durch das Notizbuch. Ne? In der Urteilsbegründung hieß es, die Planmäßigkeit seiner Verbrechen und seine mehrfache Wiederholung hätten seine böse Absicht wie seine Intelligenz unter Beweis gestellt. Was eine Milderung unmöglich machte. Also wenn ihr vor Gericht seid, dann stört sich ein bisschen deppert. Also nicht ganz deppert, nur so ein bisschen. Weil Intelligenz wird euch offensichtlich zum Vorwurf gemacht. Bei der Urteilsbegründung war Trinker dem Zusammenbruch nahe. Er sank totenblass auf seinem Sitz zusammen, das Kinn fiel auf die Brust. Als er um Bedenkzeit für Rechtsmittel bat, war seine Stimme fast unhörbar. Er wurde von der Justizwache mehr geschoben als gehend aus dem Saal geführt, begleitet vom stürmischen Ruf des höchst erregten Auditoriums. Aufhängen! Aufhängen! Johann Trinker wurde am 24. März 1950 im Hof des Grauen Hauses durch Erhängen hingerichtet. Die Hinrichtung Trinkers war die letzte in Österreich bis heute. 2 Monate später, am 24. Mai 1950, beschloss der Nationalrat, die Todesstrafe im Strafrecht in Österreich mit 1. Juli 1950 abzuschaffen. Ja, da hat er gerade Pech gehabt, der Trinker. Im Militärstrafrecht war die Verhängung der Todesstrafe noch bis 1968 möglich. Dies wurde aber nie angewendet. Klugschiss zum Schluss. Radione Radios. Ja, in unserem heutigen Fall ging es hauptsächlich um Radios, das war noch die bevorzugte Beute, und zwar jene von Radione. Ja, das war ein Hersteller in Wien, der 1924 gegründet wurde. Die Brüder Nikolaus und Theodor von Elz hatten eine Vision. Sie wollten einen Radioapparat entwickeln, der die damals gängigen Detektorempfänger in den Schatten stellen würde. Und der Name der Firma, naja, ganz einfach, eine Kombination aus Radio und dem Vornamen des Gründers, Radio Nikolaus Elz, kurz Radione. Ihr erstes Meisterstück war ein Rückkopplungsaudion. Für alle Rundfunktechniker unter euch, ein Rückkopplungsaudion mit einem eleganten pultförmigen Gehäuse. Ein voller Erfolg. Bald darauf folgte ein noch leistungsfähigeres Zwei-Röhrengerät mit Niederfrequenzverstärker. Das war anscheinend so gut, dass der Erfolg überwältigend wurde und die erste Produktionsstätte in der Erdbergstraße im 3. Wiener Gemeindebezirk wurde schnell zu klein. Radione zog um, zuerst in die Wiener Hauptstraße, dann in die Schönbornstraße, bis schließlich ein dauerhaftes Zuhause in der Gartengasse im 5. Bezirk gefunden wurde. Die Elz-Brüder waren nicht nur geniale Konstrukteure, sondern auch echte Vertriebspioniere. Sie suchten den direkten Kontakt zum Endkunden. Also sie haben halt den Großhandel ausgeschaltet. Sie legten Antennen auf Dächer, installierten sie sogar auf Türmen und auf dem Land. So sammelten sie wertvolle Erfahrung und verstanden die Bedürfnisse ihrer Käufer. Ende 1926 stieß ein weiterer brillanter Kopf zum Team. Georg Jobst, ein Konstrukteur, der die Geräte noch weiter verfeinern konnte. Gemeinsam schufen sie Verkaufsschlager wie einen 4-Röhrenempfänger mit Hochfrequenzstufe, rückgekoppelten Audion und 2 Niederfrequenzstufen. Alle Radio-Enthusiasten unter euch liegen jetzt japsend vor Freude am Boden, ich weiß es doch. In dieser Zeit blühte auch eine große Amateurbewegung im Radiobau auf. Also jeder hat da seine Radios gebaut. Das kenne ich auch noch von früher. Also ich bin jetzt nicht so alt, 1920 war ich noch nicht auf der Welt, aber ihr wisst, was ich meine. Radione erkannte das Potenzial und brachte clevererweise selbst Bausätze auf den Markt. Da konntest du dann dein Radio selber zusammenbauen. Jobst widmete sich zudem der Entwicklung von Kurzwellengeräten und Netzgeräten, die für die unterschiedlichsten Radioapparate eingesetzt werden konnten. Radione war sogar eine der ersten Firmen, die Gleichspannungsnetzgeräte anbot. Na bitte. Nach 1936 setzte Radione einen weiteren Meilenstein. Sie entwickelten den ersten europäischen Stationswahlempfänger mit Motor, den legendären Moto Select. Dieses Gerät verfügte sogar über eine automatische Scharfabstimmung und zeigte, dass Radione nicht nur auf Technik, sondern auch auf Design setzte, oft durch Talente wie Heinz Rollig. Das klingt fast so ein bisschen wie das Apple der Radios. In den Jahren vor dem Krieg, nach dem Anschluss Österreichs, brachte Radione ein kleines, kompaktes Radiogerät mit Metallgehäuse auf den Markt, das R2. Dieses unscheinbare Gerät konnte Kurz-, Mittel- und Langwelle empfangen und war nicht nur im Haushalt an verschiedenen Netzspannungen einsetzbar, sondern sogar mit einer Autobatterie. Das R2 wurde zum unverzichtbaren Begleiter der Wehrmacht. Schätzungsweise 50.000 dieser Geräte wurden während des Zweiten Weltkrieges hergestellt. Ihre robuste Qualität ermöglichte es Radione, die Produktion während des gesamten Krieges aufrechtzuerhalten. Leider traf Radione auch ein persönlicher Verlust. Theodor von Eltz verstarb im Jahr 1940 an einer Lungenentzündung, die er sich im Militärdienst zugezogen hatte. Nach dem Krieg rappelte sich die Firma wieder auf. Neben neuen Modellen wurde das bewährte R2 weiterentwickelt zum R9 und konnte wieder erfolgreich exportiert werden. Mit dem R15 schufen sie ein so portables Gerät, dass es sogar über eigene Batterien verfügte. Org. Im Jahr 48 stieß Harald Hölzer zu Radione, ein Mann, der das Unternehmen in eine neue Ära führte. Unter seiner Ägide begann Radione als erster österreichischer Hersteller mit der Produktion von Tonbandgeräten. Und das ging weiter. Ab 1956 entwickelte Hölzer auch Fernsehgeräte. Die weitere Entwicklung von Radione wurde maßgeblich von der Erfindung und dem Einsatz von Transistoren beeinflusst. Eines der bekanntesten tragbaren Geräte aus dieser Zeit war das Gypsy. Ach, tragbares Gerät, Gypsy, oh Gott. Und im Jahr 1957 gelang Radione eine weitere Sensation. Sie brachten das erste portable Fernsehgerät auf den Markt, weltweit. Tja, aber wie das so ist, naja, dann kamen die Japaner und überschwemmten den Markt mit Billiggeräten. Die klassische Produktion von Radios lief noch bis etwa 1970. Ja, aber da zeichnete sich schon lange ab, dass die Ära des Unternehmens wohl vorbeiging. 1977 wurde Radione an die Firma Fernseh Kratky verkauft, damals im Besitz von Herrn Herbert Kratky. Doch nicht verwandt, nicht verschwägert. Doch was, das war nur eine kurze Zwischenstation. Schon nach etwa 6 Monaten veräußerte Kratky sowohl Radione als auch Fernseh Kratky an die Constantia Industrie Holding eines gewissen Herrn Turnauer. Tja, und dieser Turnauer, der sah in der Fortführung von Radione keine Zukunft. Der Markt war eben im Umbruch, überflutet von konkurrenzlos günstigen Geräten aus Fernost. So wurde beschlossen, Radione sterben zu lassen. Die Markenrechte sind inzwischen erloschen. Also wenn ihr Radiogeräte haben möchtet oder Radiogeräte selbst herstellen wollt, unter dem Markennamen Radione, jetzt habt ihr die Gelegenheit dazu. Ja, und das war sie, die 96. Episode von Mörderisches Österreich. 96. Das heißt, bald kommt die 100. Oh, mir graut schon. Ich habe ja irgendwas Großartiges versprochen und ich habe keine Ahnung, was ich machen soll. Naja, wenn euch die Folge gefallen hat, könnt ihr mir auf steadyhq.com/mörderisch einen Euro in den Hut werfen. Keine Sorge, die ersten 30 Tage als Mittäterin und Mittäter sind kostenlos und ihr erhaltet die aktuelle Folge immer einen Tag früher als alle anderen und das ganz ohne Werbung. Und ihr bekommt sogar noch Zugriff auf eine super geheime Extra-Folge. Ja, wenn das mal kein Deal ist. Vielen Dank an Eva, nochmal Eva, Veronika, Sarah, Sascha, Stefanie, Romy, Sandra, Editha, Dora, Philipp, Julia, Fabian, Katrin, Jan, Alexandra, Beatrix, Erika, Thomas, Julia, Hanna, Valentina, Reinhard, Jasmina, Maria und Ernst, die diesen Podcast unterstützen. Auf Steady könnt ihr außerdem noch den Newsletter abonnieren, der kostet gar nichts. Und ihr bekommt noch Bonusmaterial zu den Fällen. Diesmal ist es ein Foto unseres Mörders Johann Trinker, wie er auf der Anklagebank sitzt. Ihr könnt mich natürlich auch via PayPal unterstützen, und zwar paypal.me/moepodcast. Ich versuche gerade noch, ob das auch irgendwann einmal korrekt auf Spotify dargestellt wird, aber wir arbeiten daran. So, und jetzt immer her mit dem Feedback, und zwar in Form von 5 Sternen auf Spotify, Apple Podcasts und überall, wo ihr Podcasts bewerten könnt. Das müsst ihr jetzt sowieso machen, weil sonst kommt der Trinker nämlich zu euch. Ihr habt da Verbindungen, gell? Nein, Spaß. Wenn ihr mir persönlich Feedback geben oder mir einen Hinweis für einen Fall geben möchtet, dann schreibt mir bitte einfach eine Nachricht auf Steady oder auf mösterreichpodcast@gmail.com. Besonders freue ich mich natürlich, wenn ihr auf meinem YouTube-Channel vorbeischaut. Dort könnt ihr euch den Podcast anschauen. Nein, stimmt natürlich nicht. Ich mache keinen Video-Content. Noch. noch ist die. Ja, könnt sich mal freuen. Nein, ich mache keinen Video-Content aktuell. Da gibt es halt die YouTube-Podcast-Ding. Also auch als Podcast. YouTube ist ja jetzt auch eine Podcast-Plattform. Kein Mensch kennt sich aus. Ich weiß es auch nicht. Und wenn ihr von dem ganzen Mord und Totschlag hier auf diesem Kanal einmal eine Pause braucht, dann hört doch mal bei Hightech rein. Das ist das neue Podcast-Projekt von meinem Kollegen Alex und mir.
Willkommen bei Hightech, eurem wöchentlichen Systemupdate mit Alex und Peter.
Peter, ich habe gehört, die ID Austria hat neue Features.
Ja, das hättest du wohl gern. Warte, ich kläre dich auf.
Na, warte du. Heb dir das für unseren neuen Podcast auf. Weißt eh, Hightech, wo wir solche Sachen gut verdaulich erklären.
Stimmt, und über Netzpolitik rund um OpenAI-KIs, Musk-Wahnsinn oder auch neue Tech-Gadgets willst du ja auch reden, oder?
Absolut. Das wird ja hoffentlich ein paar Leute interessieren, wenn man so trockene Themen einmal ein bisschen lustig und charmant erklärt, oder?
Ja, das glaube ich auch. Am besten in der Kategorie Neu und Sexy nach High-Tech suchen und selber vorbeihören. Wir freuen uns. Die nächste Folge von Mörderisches Österreich erscheint überall, wo ihr gute Podcasts hören könnt. Am besten schaut's auf mörderisch.simplecast.com vorbei. Dort findet ihr alle Folgen chronologisch aufgelistet. Dort könnte ich mal nachzählen, wie viele es jetzt tatsächlich sind, weil ich habe mich in der Geschichte schon mehrfach verzählt. Gut, fast bis 100 zählen ist auch schwierig. Und dann könnte ich mal die Zahlen korrigieren. Ja, vielleicht mache ich das irgendwann einmal. Ist ja wurscht. Außerdem könnt ihr mir auf Instagram unter MOE Podcast folgen. Da findet ihr ebenfalls Bonusmaterial zu den Fällen und Katzencontent. Vielen lieben Dank fürs Zuhören. Ermordet keine Menschen mit Luftschutzäxten. Also ermordet überhaupt keine Menschen, wenn es leicht geht. Bussi und Baba.